der Podcast.
Willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute am 29. Februar 2024. Ja, witzigerweise ist der Februar der kürzeste Monat im Jahr und wir haben diesen Monat so viele Folgen aufgezeichnet wie noch nie vorher, in keinem anderen Monat.
Weil also prozentual hier, gesehen zumindest.
Genau.
Und wahrscheinlich auch absolut, ne?
Ja, richtig. Und der hier so, schon so sehr schlau meine Anmoderation crasht, ist Sebastian Hengstmann aus Magdeburg, ein Kabarettist, den ich sehr herzlich begrüße.
Grüße dich auch, Tilman Lucke, Kabarettist in Berlin. Entschuldigung, ich bereite nur gerade unsere Seite hier noch vor, das mache ich ja jetzt immer nebenbei, damit, falls etwas in die Shownotes gestellt werden soll, ich es sofort tun kann, sonst vergesse ich es. Mhm. Ich bin halt sehr dumm und sehr vergesslich.
Ja, aber das ist ja jetzt auch ein bisschen begleitetes Podcasten, was ich mit dir mache.
Genau, das ist ja auch wichtig, das muss ja auch gemacht werden, da haben wir ja letztendlich alle was von.
Ja, so heute 29. Februar, toller, interessanter Tag, gibt es nur alle vier Jahre.
Hast du gar keine Korrekturen?
Ach so, stimmt. Genau, also natürlich eine Menge erstmal. Du, wir haben ja, du kannst dich erinnern, wir haben letzte Woche das Kanzlerranking gemacht, das große Lucke-Hengstmann-Kanzlerranking.
Genau.
Und mir ist gar nicht aufgefallen, und dir sicher auch nicht, dass wir einen Kanzler vergessen haben.
Warte, lass mich ganz kurz nachdenken. Also vermutlich jemanden, der nie offiziell Kanzler war, aber aufgrund eines Rücktrittes oder einer Sondersituation.
Naja, die Sondersituation heißt einfach Olaf Scholz, würde ich sagen. Ja, merkst du was? Wir reden über Kanzler. Stimmt. Und der aktuelle ist offensichtlich kein Kanzler.
Du, das habe ich vergessen, da war ich nicht dabei oder kann mich nicht dran erinnern.
Ja, also das sagt schon alles aus.
Olaf Scholz vergessen.
Ja, was sagen wir jetzt? Wollen wir das noch nachreichen? Also wir hatten ja ein Ranking der...
Naja, ich glaube, wir sind uns schon einig, dass... Also,
ich denke mal, Konrad Adenauer ist nicht gefährdet auf Platz 1.
Genau. Also ich glaube, auf den letzten beiden Plätzen waren ja Kurt-Georg Kiesinger und Ludwig Erhard. Und ich würde übrigens jetzt auch im Nachdenken nochmal darüber, weiß ich gar nicht, ob Kiesinger wirklich so weit unten stehen sollte. Wobei andererseits, das ist jetzt halt die Frage, prügelt er sich mit Erhard um den letzten Platz?
Ja, also... Erhard hatte einfach Pech, dass genau sein Amtsantritt halt aufs Ende des Wirtschaftswachstums fiel. Seine erste große Amtshandlung, die er machen durfte, war die Beerdigung von Kennedy. Und ich glaube, sonst ist von ihm nichts. Immerhin hat er zwischendurch noch eine Bundestagswahl gewonnen, die eigentlich die unwichtigste Bundestagswahl der ganzen Bundesrepublik war. 1965, kein Mensch erinnert sich daran. Keiner weiß, was da war. Willy Brandt war Kanzlerkandidat der SPD, hat stark dazu gewonnen, aber es hat nicht gereicht. Und ja, irgendwie machen wir mal eine Sonderfolge über die Verdienste von Ludwig Erhard. Aber ansonsten, ich habe mal nachgeschaut, übrigens der Cicero, dieses Magazin, was inzwischen ja leider sehr weit nach rechts gedriftet ist, was ich trotzdem immer noch lese, um jede Woche, wie du die Leserbriefe in der Volksstimme liest, genau. Lese ich immer den Cicero.
Das ist auch der intellektuelle Unterschied zwischen uns.
Ja, also wie gesagt, Ceterum Censeo, alle Ausländer raus, das muss man eigentlich immer in jeder Ausgabe weglesen. Und es gibt aber manchmal so interessante Artikel, zum Beispiel im Wahlheft 2021 hatten die auch ein Kanzlerranking gemacht. Und da habe ich mal nachgeschaut und das unterscheidet sich von unserem Kanzlerranking tatsächlich nur auf den Mittelplätzen. Also die haben Schmidt vor Merkel und Schröder einsortiert. Und wir haben das ja umgekehrt gemacht, Schröder, Merkel,
naja, Schmidt. Viele, also ich weiß nicht, warum Schmidt im Nachgang noch so einen Hype kriegt. Ich warte ja noch auf den Zeitpunkt, dass Schröder im Nachgang noch irgendwie einen Hype kriegt, wobei ich glaube, das wäre schon.
Es gab mal den Versuch, tatsächlich auch, glaube ich, mit dem Cicero sogar, einen Podcast, nee, Cicero nicht, aber, nee, Bela Anda, sein früherer Regierungssprecher, hat einen Podcast mit ihm gemacht, auf eine Currywurst mit Gerhard Schröder. Und der wurde dann aus unerfindlichen Gründen Anfang 2022 eingestellt. Ja, also das war nicht so erfolgreich. Helmut Schmidt lebt ja einfach sehr lang. Alte Männer, das merkt man ja auch immer wieder bei Klaus von Donani oder anderen, sind einfach per se interessant für Talkshows oder für Interviewer. Die nehmen sich auch alles raus. Ich fand es auch eine Unverschämtheit, erstens mal, dass er im Studio geraucht hat, zweitens, dass er dann auch immer diese Zigarette abgewartet hat, diesen Zug, bis er antwortete. Das ist ja alles, alles
Masche.
Und die Leute finden es aber geil. Ja, wenn du fragst, natürlich. Helmut Schmidt, oh geil, wie er geraucht hat. So, man denkt, okay, der ist eigentlich nur fürs Rauchen bekannt. Der ist nicht, wenn man fragt, was hat der geleistet in seiner Amtszeit. Okay, er hat diese eine Szene gehabt mit der RAF, wie er also das Flugzeug befreien ließ in Mogadischu. Und alles andere ist nicht bekannt.
Naja, es war ja
dann gab es noch den NATO-Doppelbeschluss. Da kann man auch heute noch geteilter Meinung sein. Man muss jetzt nicht der Meinung sein, nur weil heute Aufrüstung sinnvoll ist, war damals eben auch, da war es damals ganz toll, die Sowjetunion kaputt zu rüsten.
Naja, war aber letztendlich, hat das zum Fall der Berliner Mauer geführt.
Naja, der Papst behauptet es auch und David Hasselhoff. Also letztlich war es jeder.
Was und keiner. Ja im Prinzip in der Reihenfolge auch stimmt. Helmut Schmidt, Johannes Paul II. Und David Hasselhoff.
Ja.
Wobei ich mir um die letzten beiden Plätze noch Sorgen mache.
Ja, und also, irgendwann auch noch die Scorpions und so weiter. Da meldet sich dann jeder an. Jeder, der mal ein Stück aus der Mauer rausgekloppt hat im Nachhinein, der ist dann plötzlich derjenige, der das alles bewirkt hat. Und tatsächlich ist es eine Frechheit, einfach zu sagen, wir haben die Sowjetunion kaputt gerüstet, nicht wegen der Rüstung an sich, sondern einfach, weil es zu teuer war, weil wir mehr Geld hatten für die Rüstung, weil die Sowjetunion sowieso verschuldet war und weil dann einfach mehr Schulden noch aufs Konto draufkamen. Und das ist nun wirklich auch nicht unbedingt nachhaltig. Und man hat in den 90er Jahren gesehen, wie schlecht es Russland auch unter anderem wegen dieser hohen Schulden ging, was dann wiederum zur Folge hatte, dass man einen starken Mann wollte. Also so perfekt ist dieses Manöver gar nicht gewesen.
Naja gut, man hätte Russland die Schulden erlassen können, aber man könnte ja auch der gesamten Dritten Welt die Schulden erlassen. Aber das würde ja wahrscheinlich zu einer fundamentalen wirtschaftlichen Machtverschiebung auf diesem
Erdball führen. Eigentlich nicht, sondern das würde einfach dazu führen, dass die Schulden in 10 Jahren wieder da wären, in der Höhe.
Ja, das sowieso.
Also deswegen glaube ich, Helmut Schmidt ist komplett überbewertet, weil er halt einfach 1982 abgewählt wurde, nicht nur vom Bundestag, sondern auch ein halbes Jahr später dann vom Volk bestätigt, weil er damals Rekordarbeitslosigkeit hatte. Ist natürlich nicht verschwiegen, dass sein Nachfolger direkt angeknüpft hat an die Arbeitslosigkeit.
Er ist aber 83 nicht nochmal angetreten, ne?
Nee, da wurde dann Hans-Jochen Vogel quasi als Alibi-Typ ins Rennen geschickt, als Chancenloser.
Genau. Frage, jetzt muss mal, wo sortieren wir denn Scholz nun ein? Über Erhard oder unter Erhard?
Ja, also weiß ich nicht. Also er hat zumindest eben diese Ampelkoalition erstmal gebildet, aber seit dieser Bildung der Regierung steht halt das, was er sagt oder was auch die Koalition als Gesamtheit sagt, immer im Widerspruch zu dem, was rauskommt. Nämlich gar nichts. Ja, wir wollen wir helfen der Ukraine, aber wir liefern Taurus nicht oder wir liefern die Panzer letztes Jahr nicht und so weiter. Also es ist eigentlich immer das Gegenteil. Er sagt immer, was er nicht macht. Und das, weiß nicht, ob das so angemessen ist. Also im Moment würde ich ihn tatsächlich noch nirgends einordnen, so wie wir es
ich
so
auch getan nicht. Haben. Deswegen wahrscheinlich, weil er auch noch im Amt ist und weil so blöd wie das klingt, weil er auch immer noch nichts das werden wir vielleicht am Ende der Amtszeit sehen. Also wir gehen ja davon aus, also sowohl Kiesinger als auch Erhard hatten ja nur 3 Jahre bei. Mhm. Also sogar weniger, ne?
Also genau, also offiziell hatte Kiesinger sogar nur 2 Jahre und 10 Monate ungefähr.
Genau.
Also im Grunde hat Scholz den, wenn er jetzt durchhält, im Oktober überholt.
Genau, und das wird er ja. Also ich gehe ja stark davon aus, dass bei den derzeitigen Umfragewerten diese Koalition alles unternehmen wird, dass sie nicht platzt.
Es gab ja in der Serie Wieb, die ich so gern mag, gab es ja eine Szene, wo die Präsidentin kommt neu ins Amt als Nachrückerin und dann einen Monat später feiern sie den sogenannten Happy Harrison Day. Das war sozusagen der 31. Tag im Amt, wo man den letzten in der Amtszeit im Ranking quasi überholt. Und so könnte ja
Ach, das war der mit der langen Antrittsrede.
Genau, und lange Olaf Scholz könnte ja einen Happy Kiesinger Day feiern.
Und dann einen Happy Erhard Day? Ja. Und, gut, aber es gab keinen einzigen Bundeskanzler, Kiesinger, ne? Der quasi keine Wahl, also der sozusagen nur eine Legislatur quasi. Also gut, Kiesinger hatte
oder
keine komplette.
Oder halt sozusagen, also keine Wahl gewonnen hat im Amt, ja, das ist richtig.
Das war letztendlich Kiesinger, ne?
Ja. Ja.
Stimmt, Schröder hat wenigstens einmal im Amt gewonnen.
Mhm.
Brandt auch, ne? Ja, logischerweise, 73.
Ja.
Schmidt ja sogar dreimal, zweimal? Dreimal, zweimal.
Schmidt hatte zwei Wahlen, genau.
Genau. Genau, alle hatten
Beim
mehrere
zweiten Mal wurde ihm ja quasi Franz Josef Strauß vor die Füße gelegt. Er hätte die Wahl
Ja.
auch verlieren können, wenn zum Beispiel Kohl angetreten wäre, aber das ist dann nicht so
Kohl ist
passiert.
aber vorher angetreten, ne? Und
Ja, und
deswegen wollten sie es nicht nochmal machen.
dadurch war das so. Aber die Regierung war schon natürlich ja, angezählt, wenn man dann, die waren ja über 10 Jahre im Amt, aber gegen Strauß hat er es dann doch nochmal gewonnen. Also das ist schon so. Das auch, was einem Hoffnung gibt, zum Beispiel jetzt auf den Herbst in den USA, dass man merkt, also wenn so einer antritt, wobei ich Strauß nicht mit Donald Trump vergleichen will, also.
Nee, Strauß hatte Charisma und eine gewisse Bauernschleue. Trump ist ja wirklich nur doof. Egal.
So, wir schweifen ab. Das war eigentlich ja nur eine Korrektur.
Also Scholz auf jeden Fall, wir wissen es nicht hundertprozentig, entweder Platz 8 oder Platz 9.
Genau, und ich hatte vergessen, wie der Autor dieses sehr guten, aus meiner Sicht sehr guten Buches, die Biografie von Willy Brandt, ist Peter Merseburger.
Achso, ich dachte Herbert Spahn oder wie der hieß, der Kohl-Biograf.
Das war ja bei Kohl, aber Brandt, also das ist sehr zu empfehlen zu lesen. Dann zweitens hatte ich gesagt, Cleveland war der 22. und 24. Präsident der USA. Das stimmt nicht, also der war der 23. und 25. Präsident.
Wir haben einen Shitstorm deswegen gekriegt, ne?
Genau. Und tatsächlich, das Cannabis-Gesetz, da hattest du recht, das tritt am 1. April in Kraft. Da war ich noch auf anderem Stand, weil es nämlich tatsächlich erst in der Schlussausschussfassung, also in den ein, zwei Tage vor der Abstimmung, so im Gesetzentwurf geändert wurde. Ansonsten vorher hieß es am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, das ist ja eigentlich das Übliche, aber man will irgendwie da schon das Datum vorher festlegen. Allerdings tritt es ja nicht komplett in Kraft, sondern die Social Clubs, die dürfen am 1. April gegründet werden, aber die haben ja dann noch nichts, also die sind ja einfach noch nicht, da wird es noch so eine Graugrenze geben, wo die Justiz wahrscheinlich einfach gezwungen ist, alle Augen zuzudrücken, weil es offiziell einfach noch nicht alles
Also, es
zusammen
kann
in
nicht
Kraft
sein, dass diese Social Clubs am 1. April schon Cannabis zur Verfügung haben. Das geht biologisch nicht.
genau.
Aber sie haben natürlich schon vorgebaut, sozusagen.
Sehr gut, Sebastian. Und damit bin ich jetzt fertig mit den Korrekturen.
Okay, dann habe ich mal
Tatsächlich.
eine Frage an dich. Du bist doch im Prinzip in der Nähe der französischen Grenze aufgewachsen. Das kann man doch so ganz grob sagen, ne?
Ja, also, ja.
Erklär mir doch mal bitte die militärische Haltung der Franzosen, weil unser geliebter französischer Präsident Orange Emmanuel Macron brachte ja ins Spiel, eventuell westliche Truppen auf den Boden der Ukraine zu stellen. Mein erster Gedanke war, haben Sie den ausgetauscht oder hat er zu viel Drogen genommen? Oder, also das würde ja quasi bedeuten, NATO-Truppen auf dem Boden der Ukraine. Also selbst wenn Putin nicht, also selbst wenn, also der müsste ja die Atombombe schmeißen.
Nee,
Es
das
geht ja
müsste
gar
nicht.
nicht
Nee, auf
anders.
gar keinen Fall. Die Eskalation zu einer Atombombe ist ja immer eine eigene Entscheidung. Egal, was ansonsten ist.
Ja,
Auch ein
aber also
konventioneller Krieg mit Russland müsste auf keinen Fall die Atombombe, also müsste sie nicht zwingend auslösen. Umgekehrt müsste auch ein russischer Angriff auf das NATO-Gebiet auch keinen westlichen Atomangriff auslösen. Also das ist alles noch eine Stufe drüber. Aber klar ist, dass die NATO dann intervenieren würde, was aber trotzdem ja, also die Beistandsklausel für die NATO gilt ja nur im Fall eines Angriffs. Das heißt,
Nein, also
das
das würde ja
könnte
schon bedeuten.
tatsächlich sogar ein Land allein
Genau.
wagen, ohne NATO, sondern einfach nur seine Truppen dahinzustellen in die
Na, wie im
Ukraine.
Kosovo. Also im Kosovo, da ist ja auch jedes Land quasi freiwillig. Das hat ja nichts mit NATO-Doktrin zu tun im Kosovo damals.
Ja.
Also in Serbien, also überhaupt der ganze Krieg
Genau,
Anfang
das
der.
wurde zusammen beschlossen und einige
Genau.
Länder haben dann, was sie konnten. Also in Deutschland hat sich es hauptsächlich beschränkt auf die zur Verfügungstellung
Genau.
der Flugplätze. Ja.
Und wie Volker Pispers sagt, den Moralorgasmus von Rudolf Scharping. Warum hat Macron das gesagt? Also, der will ja da nicht wirklich Truppen reinstellen, oder ist
Ja,
der so
das war ja eine
bekloppt?
seltsame Situation. Da war ja letzte Woche so eine Konferenz von mehreren Staatschefs, also nicht offiziell so ein Gremium, sondern einfach so ein Treffen von Staatschefs in Paris zur Unterstützung der Ukraine. Und das war quasi beendet, kurz vor Ende, kurz vor Mitternacht, haute er dann nochmal diesen Klopper raus. Waren vielleicht schon manche schon gar nicht mehr da, wer weiß. Ja, keine Ahnung, also.
Also so ähnlich wie am 9. November 89, also am 8. November 89, nee, am 9. November 89, die berühmte Pressekonferenz von Günter Schabowski, wo ja auch schon einige Journalisten gegangen waren. Das, ja, das hat das, der Kollege Stefan Danzinger, kann ich euch nur empfehlen, der beschreibt das in seinem Stand-up-Solo sehr schön, in seinem also in dem aktuellen Programm, in dem davor, wie wirklich die Berliner Mauer gefallen ist. Und da waren auch schon Journalisten weg. Also das war so lang, es ging eine Stunde in diese Presse. Es war die zweite internationale Pressekonferenz, die die DDR überhaupt jemals gegeben hat. Ja. Die erste war am 28. Juli 1961 in Vorbereitung des Mauerbaus. Oder am 12. August oder so. Also irgendwie, das war die erste. Und die zweite war zum Mauerfall. Und die war stinklangweilig. Und einige Journalisten sind dann so nach einer Dreiviertelstunde gegangen. Und der Knaller kam ja erst zum Schluss. Und die Journalisten, die gegangen sind, waren auch nächsten Tag ihren Job los. Und so ähnlich könnte ich mir vorstellen, war das. Dass der ganz zum Schluss, da waren die ganzen Journalisten schon weg und dann hat der da noch so einen Klopper rausgehauen.
Also wenn du gerade mal das Datum so genau genannt hast, dann nenn bitte den 15. Juni 1961, da war das.
Genau, also irgendwie in dem Dreh war. So. Das war die erste internationale Pressekonferenz der DDR und dann gab es diese zweite am 9. November.
Genau, und jedenfalls Macron, das ist ja seine Masche. Er macht große Würfe und dann lässt er interpretieren. Das ist eigentlich ein Künstler, der sagt, ich zeige euch jetzt hier mal was und dann verschwinde ich von der Bühne und viel Spaß beim Diskutieren. Und das war ja, ist ja oft so gewesen mit seinen ganzen Vorschlägen. Und wenn das alle, also die widersprechen sich teilweise auch zum, gegenseitig, aber das mit den Bodentruppen, das hat er ja auch nicht, genau, du hast gesagt, er hat es nicht gefordert, sondern er hat gesagt, das wäre denkbar.
Wenn er schließt es nicht aus.
Genau, also wenn das jetzt alles so weitergeht, dass die Ukraine weiter in der Defensive ist und ja, also das ist letztlich eine Drohung, wie Putin auch ständig mit Atomwaffen droht und wie der Einzige, der es glaubt, ist ja Scholz, würde ich mal sagen, und da war nicht. So ähnlich ist das, glaube ich, auch aufzufassen. Also eigentlich wollen wir es nicht machen, aber es ist, ich finde es auch jetzt nicht so schlimm, dass er das nicht ausschließt, weil es einfach zurzeit einfach nicht relevant ist. Das muss man wirklich sagen.
Naja, aber es hat ja ein Ziel, also er ist ja nicht doof. Also dieses Jahr war ja eine bewusst kalkulierte Aussage.
Ich glaube, es geht vor allem darum, Putin zu warnen vor weiteren Angriffen. Ich meine, was jetzt in der Ukraine passiert, das ist ja wirklich schlimm genug, dass man da auch, es hängt ja auch mit der westeuropäischen Zögerlichkeit zusammen, der Waffen- und Munitionslieferung, dass man einfach sagt, so, was sei jetzt passiert, ja, schlimm genug, aber ein anderes Land zu überfallen, das wäre jetzt wirklich, das wäre einfach zu viel.
Naja, Moldawien hat ja, habe ich heute in der Zeitung gelesen, Moldawien hat ja jetzt, oder Moldau, hat ja jetzt wirklich hier um Hilfe gerufen.
Naja, eben nicht Moldau. Moldau ist ja
Transnistrien.
Genau, das ist es ja. Also Transnistrien ist ja noch mehr als der Donbass. Also wenn man sich das geografisch anschaut, der Donbass ist ja einfach die östlichsten oder teilweise auch südlichsten Gebiete der Ukraine. Also das ist dann.
Aber grenzt halt komplett an Russland. Das heißt, das kannst du ja.
Und Transnistrien
ist ja bloß so ein Streifen, ne? Der auch, da liegt die ganze Ukraine dazwischen quasi.
Genau, und es ist auch noch ganz zerfasert. Es ist nicht unbedingt, also das Staatsgebiet von Moldau selber umschließt das auch irgendwie. Und also es ist halt geografisch. Ja,
die haben aber schon eine Grenze zur Ukraine, oder?
Ja, schon. Aber zum Glück, muss man sagen, zum Glück nicht zum russisch besetzten Teil der Ukraine.
Genau. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch sein Ziel ist, dass er sozusagen einen Landweg nach Transnistrien schaffen will. Ich weiß es nicht.
Ja, also das wäre natürlich militärisch für ihn dann von dem Nutzen, dass er dann weitergehen könnte. Aber ja, also das ist natürlich alles eine Fake-Versammlung. Also Transnistrien ist ja auch nicht durch freie Wahlen jetzt zu irgendwelchen Abgeordneten gekommen. Und die haben sich jetzt getroffen gestern. Also das war so eine. Also nicht nur das Parlament, sondern auch die Kommunalvertreter treffen sich alle. Und in Deutschland passiert dann nur so was Langweiliges, wie dass der Bundespräsident gewählt wird. Aber in Transnistrien wird dann einfach Russland um Hilfe gerufen. Und genau das war ja der Auslöser auch des Krieges seit 2022, dass einfach die besetzten oder diese Fake-Republiken da, Donetsk und Lugansk, erstmal die Unabhängigkeit schon früher ausgerufen hatten, die wurden aber dann 2022 von Russland anerkannt und ein paar Monate später, dann September 22, dann offiziell einverleibt. ist die Frage.
Sie sind der Russischen Föderation beigetreten.
Genau,
man muss also, bitte bei der Wahrheit bleiben.
Ja, da hat der Kollege Thomas Schreckenberger gesagt, also das ist eigentlich eine Kunst, ein Gebiet einzuverleiben, was man gar, also zu besetzen, was man gar nicht hat, oder sozusagen ein Gebiet beitreten zu lassen, was man gar nicht besetzt hat, dann wäre es doch schlauer, Deutschland lässt Mallorca beitreten, weil das haben wir wenigstens besetzt.
So, naja, aber es ist ja tatsächlich, also Donetsk und Luhansk sind ja tatsächlich, aber das gab doch, oh, die Namen hatte ich schon wieder, es war ja nicht nur die beiden, es waren vier Regionen, die insgesamt beigetreten sind, und in zweien ist Russland quasi nur halb drauf.
Also zum Beispiel, Cherson und Saporischschja ist das.
Genau, Saporischschja und diese beiden sind eben nicht in russischer Hand. Die sind nach wie vor in ukrainischer Hand. Mhm. Es ist ja auch krass, dass seit ungefähr, man kann sagen, seit im Prinzip einem Jahr, etwas über einem Jahr, hat sich die Frontlinie ja nicht verändert. Das heißt, wir haben ein richtig schönes Verdun, also einen Stellungskrieg. Die Erde da ist verbrannt. Da wird wahrscheinlich für die nächsten 5000 Jahre nichts passieren können. Also Verdun ist ja bis heute nicht, also dieses Schlachtfeld bei Verdun, wen das interessiert, ist Schlacht beim Ersten Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1917 ein absolut, oder, also,
nee, Verdun 1917. War tatsächlich nur von Februar bis Dezember 1916.
Okay, absoluter Stellungskrieg, absolute Katastrophe, tausende Menschen gestorben, ohne einen Zentimeter Stellungsgewinn. Also immer mal da 100 Meter, hin und her. Und die absolute Sinnlosigkeit des Krieges.
Ja.
Und das ist in der Ukraine jetzt, da sterben jeden Tag auch hunderte von Menschen in der Ukraine. Berichtet natürlich keiner mehr drüber. Weil es keinen interessiert.
Ja.
Okay, und du meinst, Macron hat jetzt sozusagen einfach nur ein neues Gewicht in die Waagschale gepackt.
Ja, nochmal eine Drohung ausgesprochen, dieses einen Schritt weiter. Es ist dann tatsächlich, ist halt wie bei solchen Spielchen, sage ich jetzt mal, wer gibt dann nach im Ernstfall oder wer gibt nicht nach? Ja? Also wenn Putin noch weiter geht, wird es ja vielleicht trotzdem keine Bodentruppen geben. Oder wer stellt die zur Verfügung? Also das ist ja auch, wie wir gesagt haben, das ist ja keine NATO-Verpflichtung, sondern da kann jedes Land selber das machen. Und ich kenne ein Land, das es auf keinen Fall tun wird. Egal, was passiert, dass Deutschland immer sagt, ja, wir wollen rausgehalten werden und so weiter. Genau. Also das geht uns alles nichts an, laut Scholz. Oder soll uns nichts angehen.
Und das ist auch schwierig.
Ist auch schwierig, denn man setzt sich ja ins Risiko eines russischen Angriffs. Nur dann wäre ja die Beistandsklausel wieder erfüllt.
Das ist dann was anderes. Dann können sie ja nicht anders. Aber solange sie anders können, werden sie dagegen entscheiden. Weil machen wir uns nichts vor. Es gibt Deutsche, die sagen, ja, okay, wir müssen. Aber ich glaube, dass tatsächlich die große Mehrheit der Deutschen bei einer Militäraktion tatsächlich würde das Parteien wie BSW und AfD und Linkspartei und extremst in die Karten spielen.
Naja, sowas geht ja immer im Verlauf von wenigen Tagen. Da kann man jetzt keine Volksabstimmung oder da kann man jetzt nicht Infratest-DiMAP abwarten. Und also Scholz könnte es schon.
Du verstehst, was ich meine.
Scholz könnte es schon. Das ist ja oft so, dass das Volk nicht immer, also gerade mit disruptiven Änderungen, auch mit allen Reformen oder so, ist es erstmal nicht einverstanden. Wenn sie dann aber in Kraft sind, dann ist es plötzlich in Ordnung. Und bei so einem Krieg, das haben wir ja zum Glück jetzt seit 80 Jahren nicht erlebt, da kommt es dann wirklich auch in den ersten Wochen nicht auf die öffentliche Meinung an, weil man einfach mit anderen Dingen beschäftigt ist. Aber das will man sich eigentlich auch nicht vorstellen. Also es ist eigentlich die Drohung von Macron ist eigentlich dazu da, um genau das zu verhindern, womit er gedroht hat. Und man muss hoffen, dass Putin ihn ernster nimmt als Scholz.
Okay.
Gut. So, kommen wir zu was Erbaulicherem.
Ja, zur RAF, das ist schön.
Zur RAF, genau. Also die RAF lebt noch.
Naja, die haben zwei Terroristen verhaftet.
Na, eine nur.
Ach, eine, nein, aber die lebte zusammen oder waren. Nein, entschuldige bitte, meine Gedanken schweifen jetzt schon wieder ab. Und zwar im Jahr 1987 wurde. Wie war das? Ich weiß nur, dass ich in der Nähe einer RAF-Terroristin gelebt habe. Und zwar Magdeburg, Neustädter Feld, das war eine dieser Plattenbausiedlungen. Und daran anschließend im Norden schloss sich der Stadtteil Neustädter See an. Und da in irgendeiner Wohnung lebte eine
Susanne Albrecht vielleicht?
Nee, Ich weiß es nicht mehr. Also sie wurde auf jeden Fall Magdeburg. Aber 1987 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie enttarnt wurde oder wie das überhaupt lief, weil die DDR hat ja RAF-Terroristen offensichtlich Unterschlupf gegeben. Oder ist es erst 89 rausgekommen? Das kann auch sein. Ich weiß.
Nee, also 1990, also Inge Fied gab es noch.
Ja, ich glaube, die war das.
Ja. Also noch schon unter der neuen Regierung de Maizière im Juni 1990, da galt dann dieser Schutz, den die inoffizielle oder die DDR-Regierung inoffiziell gegeben hatte, durch eben falsche Namen und falsche Identität und so. Der galt dann eben nicht mehr und dann wurden sie verhaftet und ausgeliefert und dann verurteilt. Ja.
Und so ähnlich ist es ja jetzt auch.
Und Inge Fied war ja, glaube ich, dann auch eine der letzten oder die letzte, die vor ungefähr 10 Jahren dann aus dem Knast wieder rauskam. Nach genau. nach der gesetzlich vorgegebenen Frist. Ich meine, die kriegt ja lebenslänglich, aber das ist dann irgendwie, ja, wird immer überprüft genau. Und irgendwann geht man dann raus. Ah.
Nein, es war so, jetzt erinnere ich mich. Also, sie wurde 90 verhaftet und lebte da auch, glaube ich, nicht mehr in Magdeburg. Aber eine Klassenkameradin erzählte mir, die da wohnte, dass zumindest entweder in ihrem Haus oder im Haus ihrer, ja, die hat über uns gewohnt.
Und damals gab es ja noch, auch wie heute, Wohnungsnot. Das heißt, man kann sich freuen, die Wohnung ist frei. Anscheinend jetzt in der Wohnung von Frau Klette sind aber jetzt noch ein paar Bomben wegzuräumen. Da muss man noch ein bisschen aufräumen. Aber ansonsten auch da eine Wohnung frei. Übrigens, ist ja diese Verhaftung in Gang gesetzt worden von einem Podcast. Also ich wüsste, was wir jetzt die nächsten Monate tun. Wir recherchieren, wo die beiden anderen leben und werden dann berühmt.
Okay. Habe ich aber keine Lust.
Okay.
Aber ich habe gerade noch eine Push-Up-Meldung gekriegt vom Spiegel, geht es irgendwie um Trump. Was mir gerade einfällt, Trump ist ja so sicher wie das Amen in der Kirche, dass Donald Trump die Vorwahlen der Republikaner gewinnt. Ich würde gerne mal über Nikki Haley sprechen, ganz kurz zumindest. Warum hält die durch? Ich finde das ja krass. Ich könnte ja, also ich meine, die ist ja chancenlos. Also selbst in ihrem Heimatland, in ihrem Heimatstaat in
South Carolina.
War mit 40, also immerhin 40% kann man sagen, aber trotzdem 60-40 hat ja die da weggefrühstückt. Warum tritt die nicht einfach ab?
Naja, sie argumentiert und das, dem stimme ich sogar zu, dass Trump ja gerne Kandidat werden kann, aber dass er dann in der Hauptwahl keine Chance hat, weil er eben zu radikal ist und zu kriminell und so weiter, weil er eben nur, sagen wir mal, 40-42% der Amerikaner auf seine Seite zieht am Ende. Und da hat sie natürlich die Hoffnung, dass es die Republikanische Partei versteht. Sie versteht allerdings jetzt selber nicht, dass die Republikaner einfach irre sind und überhaupt keiner Logik mehr zugänglich sind. Wenn ich jetzt der Stratege der Republikaner wäre, würde ich versuchen, sie da reinzutauschen quasi. Aber das ist nicht so einfach möglich, weil die und Delegierten werden gewählt, dann kommt der Parteitag, da stimmen die Delegierten, die ja oft auch quasi committed sind auf den Kandidaten.
Die können also ähnlich wie die Wahlmänner?
Es sei denn, der Kandidat steht dann nicht mehr zur Wahl, dann dürfen sie sich neu entscheiden. Oder es gab ja vor 100 Jahren gab es ja schon so Parteitage, die auch Tage oder Wochen dauerten mit 90 Wahlgängen, wo dann auch wirklich geschachert und gehandelt wurde. Das ist ja schon ewig nicht mehr der Fall. Einfach weil es die Vorwahlen hier gab. Früher waren die Delegierten einfach nur, also auch nicht durch landesstaatsweite Vorwahlen gekürt, sondern mehr oder weniger aus Hinterzimmern und die haben ihre Hinterzimmer dann einfach verlegt auf diesen großen Parteitag und groß geschachert. Ja.
Naja, ich glaube, also ich habe jetzt im Spiegel, habe ich jetzt gelesen, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Punkt eins, sie will sich bekannt halten und sie will als die große Trump-Herausforderin gelten, weil wenn alles so bleibt, wie es ist, wird Trump ja, wenn er überhaupt nochmal gewählt werden sollte, das ja passieren kann, ist er ja definitiv, und ich weiß nicht, ob er es schafft, bis dahin die Verfassung zu ändern, tritt er ja definitiv kein drittes Mal an. Und sie will sich quasi, oder wenn Trump die Wahl verliert, also sie will sich auf jeden Fall für die nächste Präsidentschaftswahl extrem in Stellung bringen. Und das gelingt ja auch ganz gut. Oder, was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, entweder aus gesundheitlichen Gründen oder aus juristischen Gründen fällt Trump aus vor der Wahl. Und dann ist sie ja automatisch gesetzt.
Naja, auch nicht automatisch, sondern dann würde der Parteitag schon sehen, aha, wer hat die zweitmeisten Stimmen und da sie nun die einzige ist, die noch da ist, hat sie natürlich die zweitmeisten und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dann aufgestellt würde. Also tatsächlich, das ist wie so eine Wette und sie hat anscheinend genug Sponsoren, die das genauso sehen wie sie.
Es gibt nur ganz viele Wirtschaftsleute, die Trump verhindern wollen quasi.
Ja. Und darum geht es ja immer. Ist genug Geld da, ja oder nein? Und in ihrem Fall ist noch genug da. Sie könnte natürlich jetzt trotzdem sagen, okay, ich habe für den Moment verloren, ich trete jetzt nicht mehr an, aber also wahrscheinlich wird sie das auch in ein, zwei Wochen auch machen.
Also viele sagen bis zum Super Tuesday.
Ja, genau, der also ist ja nächste Woche am Dienstag schon.
Genau.
Und dann sind ja die meisten Staaten auch beendet. Dann ist nur noch bis Juni klickert dann noch so Puerto Rico oder so nach. Das interessiert jetzt keinen. Deswegen, ja, ist spannend. Also das ist im Grunde schon spannend. Es gibt ja alle Möglichkeiten. Und am Ende tritt immer naturgemäß eine Möglichkeit ein. Und, genau. Aber es ist schon interessant, sich über alles andere auch Gedanken zu machen.
Aber nehmen wir jetzt mal an, wann ist der Parteitag der Republikaner?
Der ist, glaube ich, im August, September.
Okay, also nehmen wir an, bis zum Parteitag der Republikaner passiert jetzt irgendwas mit Trump. Er kommt in den Knast oder sonst irgendwas, wobei er ja theoretisch, soweit ich weiß, sogar aus dem Knast noch antreten dürfte. Also
15. August beginnt der Parteitag.
Okay, ich noch mal aber also ich glaube, nur weil er im Knast sitzt, ist er nicht automatisch von der Präsidentschaft ausgeschlossen, ne?
Genau, das ist, dadurch, dass es noch nie vorgekommen ist, musste man sich da nie Gedanken machen, aber die herrschende Meinung ist, dass man auch als Verurteilter kandidieren darf. Das ist anders als zum Beispiel bei uns. Da kommt es dann auf das Strafmaß an oder so, eine einfache Geldstrafe reicht da nicht aus. Was er tatsächlich nicht dürfte in Florida zum Beispiel ist wählen, und zwar lebenslang. Wer einmal im Knast sitzt, darf in Florida lebenslang nicht mehr an Wahlen teilnehmen. Aber passiv
egal warum.
In anderen Staaten ist es weniger streng oder da darf man dann für eine Jury treten, die dann befindet, ob man das Wahlrecht verdient hat. Guess what? Sie ist natürlich dann entsprechend zusammengesetzt aus sehr vielen weißen Republikanern. Also wenn man da als Schwarzer sein Wahlrecht wieder haben will, ist das wahrscheinlich auch nicht so leicht. Wie gesagt, also diese juristischen Kniffe, da sind sie ja jetzt noch dran. Es geht ja jetzt um den Ausschluss der Vorwahl in Maine und in Colorado, wo er noch offiziell noch nicht teilnehmen darf, aber der Supreme Court beschäftigt sie damit und wird sicherlich auch vor den entsprechenden Wahlen dann auch das alles zurücknehmen, weil die ja auf seiner Linie sind. Genau. Das ist natürlich auch rein von der Systematik absurd, dass die Bundesstaaten so viel Macht über die Präsidentschaftswahl haben. Die einen legen die so aus, die anderen so. Und bei Vorwahlen, also es ist ja nicht sinnvoll, dass ein Kandidat nur in einem Staat von der Vorwahl ausgeschlossen wird oder in zweien. Aber so ist es halt, die Staaten machen das. Das wäre wie wenn in Deutschland, gut, in Deutschland ist es ja tatsächlich auch so, da kann man als Landesliste, also der SSW in Schleswig-Holstein, der tritt ja in keinem anderen Bundesland an und trotzdem reicht ihm das für diesen einen Sitz, in seinem Fall ist es ja ohne 5%-Hürde, aber es ist trotzdem, könnte man auch sagen, es ist eigentlich nicht systematisch, eigentlich müsste man sagen, wer irgendwo die Chance hat, Stimmen zu kriegen, sollte sie auch kriegen, im ganzen in ganz Deutschland, aber ja, so ist es halt nicht.
Ja, wie gesagt, aber ich will ja auch unser Wahlsystem jetzt überhaupt nicht mit dem in Amerika vergleichen. Also das sind ja wirklich, also zumindest im demokratischen Spektrum gesehen, sind das zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Mhm. Das Wahlsystem der USA geht ja immer noch davon aus, dass es kein Internet und keine Fernverkehrsverbindungen gibt.
Deswegen ist ja Dienstag der Wahltag, Wahlmänner, aber innerhalb des Bundesstaates war die Anreise zu irgendeinem Wahllokal ja auch immer sehr beschwerlich. Das heißt, man hat den Anreisetag Montag und den Abreisetag Mittwoch eingeplant zum Wahllokal. Sonntag ist ja heilig, da darf man nicht unterwegs sein. Deswegen, also das hat deswegen ist der Dienstag schon immer der Wahltag gewesen.
Und das ist ja das Problem in der Demokratie. Wenn einmal so eine Dinge feststehen, kriegst du sie halt nur sehr schwer geändert.
Ja, die USA sind natürlich ein Paradebeispiel für eine starre Verfassung, die dysfunktional geworden ist. Aber klar, die wird es auch in 100 Jahren noch in dieser Fassung geben und wird immer
und
noch sich.
Und da ist natürlich die Frage, zum Beispiel, wenn Donald Trump jetzt zum Beispiel gewählt werden sollte, ich halte es für immer unwahrscheinlicher, aber die Chance besteht nach wie vor. Er hätte ja definitiv Interesse daran, auch noch ein drittes Mal dann Präsident zu werden. Mhm. Ob er es so einfach schaffen würde, die Verfassung dahingehend zu ändern, dass er ein drittes Mal antreten darf.
Nee, das ist ausgeschlossen.
Ausgeschlossen ist das nicht.
Naja, aber die Verfassungsänderung bedarf ja einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern. Mhm. Und dann noch der Ratifizierung. Allerdings ist auf Bundesstaatsebene meistens nur die einfache Mehrheit nötig, aber die muss in drei Vierteln aller Bundesstaaten, also in 38 von 50 Bundesstaaten ratifiziert werden. Und das ist, 37
von 50. Ist ja jetzt auch egal. Also auf jeden Fall müsste er die Verfassung ändern. Das steht in der Verfassung, ne?
Genau, also ändern geht ja nicht, sondern nur
Zusatzartikel.
Zusatzartikel, ja, genau. Also das, was drinsteht, bleibt für immer, aber man setzt immer dazu. Ja, deswegen steht ja auch das Alkoholverbot in der Verfassung, Prohibition von 1920 und deren Aufhebung steht auch drin.
Genau.
So, aber das wird uns noch oft beschäftigen und jetzt tatsächlich eine Wahl, die morgen ist, ist auch interessant, Iran, deine Prognose? Ach. Scherz. Also in Iran wird das Parlament gewählt, aber natürlich, da gibt es ja auch erstmal eine Auswahl, welcher Kandidat dafür geeignet ist und deswegen ist das alles egal.
Aber es ist, wie ist das im Iran? Präsidentschaftswahl wird auch vom Volk und hat mit der Parlamentswahl nichts zu tun oder wählt das Parlament den Präsidenten?
Also die Präsidentschaftswahl ist, glaube ich, ist turnusmäßig wieder nächstes Jahr.
Wie heißt der jetzt? Vergesse ich immer.
Egal.
Also der vor hieß Ahmadinejad, das war, den Namen könnte ich mir interessanterweise merken.
Nee, das war der davor.
Ach so, haben sie schon wieder einen neuen Präsidenten, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, siehst du, kannst du mal sehen.
Ja, also tatsächlich in Iran ist meistens 4 Jahre, aber bisher sind eigentlich alle Präsidenten wiedergewählt worden für nochmal 4. Und der jetzige, dessen Namen wir dann irgendwann nachliefern werden, der ist jetzt auch erst 4 Jahre dran oder 3. Wird also wiedergewählt. Aber im Iran, was ich interessant fand bei der Recherche, wusstest du, dass es, also es gibt ja in vielen Ländern so, eben auch in Deutschland, reservierte Sitze für Minderheiten. Und wusstest du, dass es im iranischen Parlament genau einen Juden gibt, der da auch einfach als Jude quasi rein darf? Der wird, genau, da gibt's einen Nasenscanner und dann wird...
Apropos, ich weiß, du bist jetzt nicht so der Filmfan, aber hast du mitgekriegt, dass diese Leonard Bernstein-Story mit Bradley Cooper in der Hauptrolle, dass die für einen Oscar nominiert ist?
Jetzt weiß ich's.
Gut. Und Bradley Cooper, hast du das mitgekriegt? Bradley Cooper spielt Leonard Bernstein. Mhm. Bernstein, was weiß ich. Und hat eine angeklebte Hakennase. Ich hätte es, also jetzt mal ganz ehrlich, wir sind im Jahr 2024 oder der Film wurde 2023 gedreht. Warum?
Na, ich weiß ja nicht, also wenn Bernstein persönlich so aussah, dann ist es natürlich die Aufgabe der Maske, dafür zu sorgen, dass man dann dem besonders nahe kommt. Na, ich sehe den gerade, also der ist jetzt, das ist eher so Kartoffel, das ist ja jetzt nicht so ein Haken, aber die ist schon sehr preisgekrönt, muss ich sagen.
Ja, aber es ist so, also auch der ganze Film spielt ja damit, wie jüdisch er war. Also nicht nur, es geht auch um Beziehungen, dass er eigentlich schwul war und so. Mhm. Aber, also weiß ich nicht. Also wenn ich einen Juden spiele, wäre, glaube ich, das Letzte, was ich an meiner Maske, also dann hätte er sich auch noch so Tora-Löckchen ankleben können, wie heißen denn die hier, sowas. Und nicht noch einen Hut auf, immer nur Eiwei geschrien sagen können. Also ich weiß es nicht.
Ja, wie gesagt, das, also ich finde, die Maske muss schon gucken, dass es möglichst gut und das ist ja in vielen Filmen tatsächlich sehr gut gemacht.
Ja, stimmt schon, aber also zum Beispiel sieht ja die dunkelste Stunde, da spielt ja habe ich jetzt bescheuert? Winston Churchill wird gespielt von?
Weiß ich nicht. Von einem, der ihm sehr ähnlich gemacht wurde.
Nee, eigentlich nicht.
Ach so.
Bin ich jetzt bescheuert? Wie heißt denn? Einer der besten Schauspieler der Welt, also zumindest Gary Oldman. So, danke. Mann, manchmal steht auch so ein Schlauch. Da fallen mir auch die Namen von Pornodarstellerinnen nicht ein, weil ich mich aufregen könnte. Gary Oldman sieht eigentlich überhaupt nicht aus wie Winston Churchill, aber die Maske hat es wirklich, wirklich geschafft, ihn sehr nah daran zu schminken. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja schon, also ich sag mal gerade diese Hakennase bei Juden, das ist ja schon ein Extremes und ich möchte sagen, es ist nicht antisemitisch, aber es ist, wenn du es einsetzt, setzt du es ja schon diskriminierend ein.
Ja, also wo das halt herkommt, das ist ja auch eins, also bei antisemitischen Klischees, da stimmt ja nie was oder so gut wie nie. Aber es wird trotzdem weitergetragen. Und ich finde aber tatsächlich in dem Zusammenhang hätte mich mehr schockiert, wenn jetzt irgendeiner gesagt hätte, oh, der ist ja gar kein Jude, da müssen wir jetzt einen jüdischen Schauspieler finden, der den spielt. Das wäre für mich schwieriger, weil das gibt es ja in allen anderen Minderheiten, gibt es das ja. Nur, da muss man wirklich ehrlicherweise sagen, die Juden sind anscheinend nicht so durchgeknallt, weil ihnen das einfach scheißegal ist. Sonst gäbe es irgendeinen, der sagt, nee, das geht aber nicht. Also da muss man wirklich mehr...
Moment. Da muss ich aber mal ganz kurz einschreiten. Die sich darüber aufregen, sind selten die Betroffenen. Es regen sich meistens andere darüber auf.
Das auch wiederum. Aber bei
Juden, zum Beispiel, dass Schwule nur von Schwulen gespielt werden, das haben keine Schwulen losgetreten. Sondern das war irgendeine so Pseudo-Woke.
Genau.
Und ich habe nichts gegen Woke. Also um Gottes Willen, ich bin nicht anti-Woke. Bin ich überhaupt nicht. Es gibt sehr viel vernünftige Gründe, Woke zu sein. Aber es gab zum Beispiel die Diskussion, ich muss jetzt noch mal kurz gucken, ob ich den Film finde. Aber wahrscheinlich jetzt so schnell. Doch, Eddie Redmayne, genau. Stephen Hawking wurde von Eddie Redmayne gespielt. Eddie Redmayne, ein sensationeller britischer Schauspieler. Leider am bekanntesten sind diese fantastischen Tierwesen-Filme, diese Harry Potter-Spin-Offs. Ach komm, fickt euch. Also die Filme sind echt egal. So, aber der ist wirklich, wirklich ein fantastischer Schauspieler. Und der spielte Stephen Hawking.
Mhm.
Und da haben sich auch Leute drüber aufgeregt, wieso MS oder ALS, ich vergesse, eins von beiden hatte der ja und konnte ganz zum Schluss...
ALS.
ALS, so. Wieso Stephen Hawking nicht von einem ALS-Schauspieler gespielt wurde? Und da hat Ricky Gervais hat da ein ganz interessantes Bit drüber gemacht, weil der Film geht ja über sein ganzes Leben. Und am Anfang konnte er ja, also ein Eddie Redmayne ist aber in der Lage, einen ALS-Kranken zu spielen. Aber ein ALS-Kranker wäre halt nicht in der Lage gewesen, einen Stephen Hawking zu spielen, als er noch kein ALS hatte.
Ach so, so meinst du, ja klar.
Ja, also das ist okay. Schon krass.
Ja, also das darf man auch nicht ernst nehmen. Ich finde es tatsächlich absurd, diese ganze durchgeknallte Szene so wahrgenommen wird. Und da kommen wir eigentlich jetzt schon wieder aufs nächste Thema, was auch letzten Sonntag war.
Ja, Moment. Darf ich da ganz kurz noch eine Zwischenfrage schicken? Ich weiß, wir sind schon weit über Zeit, aber ist mir jetzt scheißegal. Außerdem muss ich heute noch einen Podcast aufnehmen. Ist mir egal. Bridgerton sagt dir logischerweise nichts. Ja, das ist eine Serie, die läuft auf Netflix, spielt so im Mitte, spätes 19. Jahrhundert. Und da geht es unter anderem um Queen Charlotte. Also diese ganze Serie ist, die Leute sind nicht nach Aussehen besetzt. Also das spielt im britischen Hochadel, Ende des 19. Jahrhunderts. Und du hast schwarze, weiße, asiatische, komplett durcheinander. Und es gibt aber auch historische Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Queen Charlotte. Und Queen Charlotte wird von einer Schwarzen gespielt.
Mhm.
Und sie war nachweislich nicht schwarz. Aber mir zum Beispiel ist das scheißegal, weil die Schauspielerin fantastisch ist. Die Serie ist so lala, kann man gut weggucken. Ja. Ist im Prinzip eine Klamotten- und Tanzserie. Aber man könnte jetzt
ja sagen, wenn das in 50 Jahren gedreht würde, dann wäre es ja tatsächlich egal. Heute ist es nicht egal, sondern heute würde sie, genau deswegen wird sie ja ausgewählt. Also da kann man jetzt auch sagen, das ist dann auch wieder sowas wie Affirmative Action. Also wir nehmen jetzt extra die Schwarze.
Machen einen großen Fehler. In der zweiten Staffel wird es noch krasser. Das finde ich ein bisschen schade. Sie machen einen großen Fehler. Wenn sie kommentarlos besetzt hätten, dann wäre, also... Aber es kommt irgendwann so nach dem Motto raus, das spielt hier in einem Paralleluniversum. Und da habe ich auch so gedacht, nee, also es spielt für die Story überhaupt, es wird in irgendeinem Nebensatz erwähnt.
Und aber da habe ich auch so gedacht, wieder,
lass es doch weg.
Aber da merkst du wieder diese Unlockerheit, die für sich, also die denken, sie sind die wahren Menschen oder die tollen, die besseren Menschen und halten es dann aber nicht aus, dem Publikum selbst eine Meinung zu überlassen oder eine Einschätzung. Wenn man es jetzt so machen würde, wie du es gemacht hättest, nämlich ohne Kommentar, dann ist ja das Risiko, dass im Publikum das einer vielleicht nicht versteht oder blöd fragt oder so, sondern sozusagen die Ideologie von solchen Leuten gebietet es, den Leuten die Meinung quasi nicht nur zu servieren, sondern vorzuschreiben. Und deswegen ist das für mich immer so schade, dass diese Unlockerheit, das hatten wir ja vor ungefähr einem Jahr, als wir die Show von Böhmermann nur im zweiten, das war so ähnlich, da war eigentlich eine ganz gute Parodie und am Ende hauen sie nochmal ein Antifa oder antifaschistisches, pseudo-antifaschistisches, eigentlich sehr totalitäres Lied raus, genau. Damit auch der letzte Depp versteht, dass das jetzt hier gegen Nazis ist und dass alle anderen Nazis sind und so. Und da muss man wirklich sagen, da schaden die erstens mal der Kunst und zweitens ihrem Anliegen, weil dann wird es halt so verkrampft.
Also sehe ich das jetzt aber richtig, dass du auch jetzt überhaupt kein Problem damit hast, dass Queen Charlotte von der Schwarzen gespielt wird?
Nö.
Darum gut.
Gar nicht. Sind wir also
einer
das,
Meinung. Oh Gott, wir sind mal einer Meinung.
Wie gesagt, also Lockerheit beziehungsweise mal was nicht kommentieren oder mal einfach, einfach was machen.
Genau.
Und sich was trauen, das ist ja auch, also wahrscheinlich musste man das auch irgendwo durchfechten, das ist auch nicht so einfach. Nicht drüber reden, wie toll man ist, ja, sage ich jetzt mal. Wenn man was Tolles gemacht hat, einfach die Fresse halten und dann werden schon andere merken.
Weil Bridgerton ist einfach, also in dieser ganzen Serie spielen extrem attraktive Menschen oder Menschen, die mit Absicht, also diese Serie ist sehr oberflächlich.
Mhm.
Aber was der Serie scheißegal ist, ob die schwarz-weiß, asiatisch oder sonst irgendwas sind. Sie sind halt alle sehr attraktiv.
Ja.
Und es spielen aber auch Weiße mit, zum Beispiel. Oder so. Oder, also das ist, ich habe das Gefühl, der Cast ist tatsächlich A, nach schauspielerischer Leistung und B, nach Attraktivität gegangen.
Mhm.
Aber nicht nach Hautfärbung.
Ja, okay. Naja, aber was ich noch ansprechen wollte, war halt dieser, bei der Berlinale, dieser, das waren ja Antisemitismus-Festspiele, sondergleichen, wo dann auf der Bühne bei der Preisverleihung die Preisträger nichts Besseres zu tun haben. Denen geht es ja nicht um ihren Film selber, sondern denen geht es darum, diesen Hass zu säen. Die haben Palli-Tücher angehabt, irgendwelche Slogans sich auf die Kleidung genäht. Und da war irgendwie also so eine Vierergruppe, zwei mit Palli-Tuch, eine mit so einem Schild.
Ja, ich weiß.
Und der dritte war so eine Transe, wo man denkt, ja, ihr vier geht mal bitte auf den Marktplatz in Gaza-Stadt.
Genau.
Und stellt euch da so hin. Und dann,
ich möchte
dann wird nämlich euer Existenzrecht, wie man so schön sagt, auch aberkannt. Ja.
So, ich möchte auch an dieser Stelle wieder den großartigen Ricky Gervais zitieren. Meiner Meinung nach der im Moment beste lebende Stand-Up-Comedian, den wir haben. Schöpfer von The Office, was ja der Vorbild von The Office in Amerika war, was ja das Vorbild von Stromberg hier in Deutschland ist. So.
Mhm.
Und Ricky Gervais hat 4, 5, 6 Jahre lang am Stück die Golden Globes moderiert. Und hat immer sehr nette Sachen gesagt. Zum Beispiel stellt sich Ricky Gervais als Moderator hin und sagt, Leute, wenn ihr hier gleich nach vorne kommt, um den Preis entgegenzunehmen, haltet die Fresse. Wortlaut. Also
ja.
Zumindest in dem Stil. Weil, entschuldigt bitte, ihr seid hier, weil ihr einen Preis für eine Filmrolle gewinnt.
Ja.
Ihr habt kein, also nutzt diese Zeit nicht für politische Statements. Ihr habt kein, also bei sowas würde ich übrigens immer Meryl Streep ausnehmen, aber das nur am Rande. Ihr habt keine Ahnung von Politik. Ihr seid scheiß Schauspieler. Die meisten von euch waren kürzer in der Schule als Greta Thunberg. Haltet die Klappe.
Ja.
Oder um ihn im Original, shut the fuck up.
Genau. Ich wundere, dass Lars Eidinger keinen Skandal diesmal provoziert hat, weil der ja auch immer einer von denen ist, die sich ganz schlau äußern. Na,
vielleicht war das der Skandal, dass er sich diesmal nicht geäußert
hat. Ja, aber er hat in 100 Filmen mitgespielt. Und da weiß man ja auch, also wer bei der Berlinale einen Preis kriegt, da ist immer entweder Lars Eidinger dabei oder irgendwelche, also und es muss immer um Irre gehen oder um Autisten oder um irgendwelche Benachteiligte. Und um ganz schlimme, ja, oder halt, was weiß ich, die Westbank, wo man denkt, ja, was ist denn jetzt hier der künstlerische Wert von dem Film? Ich werde mir keinen einzigen Film, der jetzt da, eigentlich ist das für mich ein Indikator, schau dir diese Filme nie an, die
genau.
Preis gewinnen.
Wobei,
das ist doch traurig.
Ja, also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ja, ich bin ja, ich würde mich, also ich bin jetzt vielleicht nicht der Mega-Cineast und ich gucke jetzt Filme nicht im koreanischen Original, aber ich würde mich schon als Filmfan bezeichnen. Mich interessieren dies Jahr extrem, auch die Oscars, mich interessieren die Golden Globes, mich interessiert Hollywood im größten Teil, französische Filme komme ich nur so im Teil ran. Was mich überhaupt nicht interessiert, ist die Berlinale.
Mhm.
Die Berlinale ist für mich kein Filmfestival. Das ist Arzi-Farzi-Scheiße,
wo
so ein paar Bekloppte unter sich sind.
Mhm.
Und es spielt auch, ich glaube, es spielt in der deutschen Filmlandschaft, spielt in der Berlinale nicht wirklich eine Rolle. Mhm. Sie ist das größte deutsche Filmfestival, sie ist wichtig, ja. Aber es hat gefühlt noch nie irgendjemand auf der Berlinale irgendwas gewonnen, der irgendwie, und ich rede hier nicht von Til Schweiger.
Mhm. Nee, aber tatsächlich, ja, dass man auch, dass es scheißegal ist, was dem Publikum gefällt. Und da sind
genau.
Die Oscars ja anders. Die Oscars, die schauen auch immer drauf, wer waren die Blockbuster. Das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal, aber das ist schon so, dass man da jetzt nicht unbedingt einen Palästina-Film da auszeichnen würde, nur weil gerade da was los ist.
Und, ja, die Oscars gehen ja auch extrem darauf, dass sie publikumswirksam sind. Also auch die Oscars selber wollen ja publikumswirksam sein.
Genau.
Und die haben ja nichts davon, einen Eric Romer-Film auszuzeichnen.
Ja.
Aber die Filme, die Oscars gewinnen, sind schon gut. Das Problem ist halt, die Studios nominieren Filme
mhm.
und dann kann die gesamte Academy, also es ist so ein pseudodemokratischer Prozess, entscheiden, welcher Film das wird.
Ja.
Und das ist ja ganz oft so, dass gerade bei bester Film, viele, die da entscheiden dürften, haben die Filme noch nicht gesehen. Es sind ja zwei Filme für bester Film. Nee, warte mal. Also es ist zumindest Zone of Interest nominiert, dass er... Deutscher, ist das ein Deutscher? Nein, das ist für den besten fremdsprachigen Film. Aber spielt da Christian Friede mit und Sandra Hüller. Sandra Hüller ist aber noch für den weiblichen Oscar nominiert, die ist Thüringerin.
Mhm.
Ja, und Christian Friede, der den Höß spielt, also diesen Lagerkommandanten von Auschwitz, der ist Magdeburger.
Mhm.
einer der besten Freunde, also besten guten Bekannten meines lieben Freundes Heiko Herford zum Beispiel. Mhm. Und der, also da ist zumindest der Film für den Oscar nominiert. Und Sandra Hüller, die aus Thüringen kommt, die ist sogar für die beste weibliche Hauptrolle nominiert.
Ja.
So, und das sind schon so wirklich Ausnahmen. Normalerweise brüstet sich Hollywood ja auch damit, dass diese großen Filmpreise Leute kriegen, die auch wirklich in bekannten Produktionen mitspielen. Aber ich sag mal so, gerade beim besten Nebendarsteller gibt es selten Schauspieler, wo ich sage, der hat es jetzt überhaupt nicht verdient.
Ja, und das, darauf ist ja dann auch die Hauptaufmerksamkeit nicht drauf. Also wenn da mal einer aus dem Ausland irgendeinen Oscar gewinnt, dann ist das super, aber die meisten Oscars gehen ja eh nach Hause, nach Amerika, ist doch klar.
Gehen an Weiße, ist so, tatsächlich, ja, also...
Ja. Ja, aber tatsächlich, also ich muss wirklich sagen, diese Berlinale oder vor 2 Jahren die Documenta, man hat anscheinend wirklich ein Problem damit, diese stark geförderte Kultur. Ich meine, wir kleinen Kleinkunst-Heinis, ja, wir können ja froh sein, wenn uns irgendein bisschen Aufmerksamkeit zuteil geworden ist. Aber wir würden natürlich mehr Aufmerksamkeit kriegen, wenn wir hier in einer Tour gegen Israel hetzen. Dann würden wir auch eine ganze Menge Fördergeld kriegen.
Ja, würden wir aber eine ganze Menge aufs Maul kriegen.
Nee, eigentlich nicht.
Ah.
Aber das ist doch das Schlimme, die Documenta, du wirst doch in 3 Jahren nicht eine andere Documenta erleben, sondern wenn die überhaupt stattfindet, die wird genau so sein wie die letzte. Das sind die letzten Assis, die dann plötzlich ihren Hass rauskotzen. Die Berlinale wird sich auch nicht ändern, die kriegt jetzt eine neue Führung und dann kommen trotzdem wieder diese ganzen, wie du sagst, die Schauspieler, die von Politik keine Ahnung haben, die dann plötzlich Reden schwingen, dass Israel vernichtet werden muss oder zumindest, dass ein Völkermord gestoppt werden muss und so weiter. Das Ganze, die waren noch nie in Gaza, die werden da auch nie hingehen. Und die waren umgekehrt auch noch nie, wahrscheinlich noch nie in Israel, um zu sehen, wie man da einfach, dass man da frei lebt und dass es einfach ein tolles Leben ist, was von außen bedroht ist. Und dieser Kulturbetrieb hat wirklich ein Problem und ich weiß wirklich nicht, wie man, also ich meine, es ist ja nicht, wenn ich mich jetzt entscheiden würde zwischen dem Leben in Israel und dem Leben ohne Haus, ohne Obdach im Tunnel in Gaza, wie man sich da ernsthaft für Gaza oder für Palästina, für den Terror entscheiden kann, ja, und das machen die, aber die vergöttern das, die leugnen, dass da Terror ist.
Naja, das ist halt dieses Underdog-Denken, ne? Das ist ein schöner Underdog und da bin ich jetzt erstmal für den. Gut, wir sind jetzt fast bei einer Stunde, ich würde sagen...
Ich wollte eigentlich noch groß erzählen, wie es zum 29. Februar gekommen ist.
Können wir gerne nächste Woche drüber reden, was wir natürlich nicht machen.
In 4 Jahren dann.
Genau,
in 4 Jahren.
Aber
genau, deswegen vielen Dank, lieber Sebastian, für diesen überraschenden Strauß an Themen.
Ja, du, wenn man Zeit vergeht wie im Flug, wenn man sich langweilt, wie es so schön heißt, ne?
Also dann bis nächste Woche. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.